Herr, wir bitten dich darum, dass du uns nun lehrst, durch dein Wort auf deinen Wegen zu wandeln. Wir wollen unsere neue Identität, die du uns in Jesus geschenkt hast, ausleben, sodass wir dich durch unser Leben verherrlichen und dass unser Leben wirklich dem entspricht, was du aus uns gemacht hast. Nämlich, du hast uns neu geschaffen in Jesus Christus. So hilf uns, durch deinen Geist auf deinen Wegen zu wandeln. Amen. Ich habe euch heute Morgen mal zwei Bilder mitgebracht. Ich habe mal versucht, etwas zu malen. Ich habe das nicht selber gemalt, sondern mein Smartphone hat mir dabei geholfen. Und das erste Bild, was wir hier sehen, ist eigentlich, wie unser Leben als Christ in dieser Welt aussehen sollte. Wir kennen das vielleicht auch, dieses Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Sondern das ist vielleicht bekannt. Und das ist eigentlich, wenn man so will, das Ideal. Wie unser Leben als Christen aussehen sollte. Dass wir inmitten dieser Welt sind, aber dass wir uns von den Menschen um uns herum durch unser Lebenswandel unterscheiden. Dass wir anders leben. Dass wir zwar in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt sind. Dass unser Glaube an Jesus Christus uns so verändert hat, dass wir das tatsächlich in unserem Leben merken und in unserem Verhalten sich das darauf auswirkt. Aber dann zeige ich euch noch ein zweites Bild. Und hier ist das, wie unser Leben als Christen dann oft eher in der Realität aussieht. Wir alle haben vielleicht unsere guten Momente und dann haben wir auch unsere nicht so guten Momente, wo sich unser Leben, unser Verhalten eigentlich überhaupt nicht unterscheidet von dem Verhalten der Menschen um uns herum und von dem Verhalten der Menschen, die Jesus gar nicht kennen. Und auch das, da müssen wir irgendwie miteinander, also darauf, ja, das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das oft leider nicht diesem Ideal entspricht. Und Jesus selber, er hat einen sehr, sehr hohen ethischen Maßstab an seine Jünger angelegt. Er hat das, glaube ich, mal provokanter gesagt als alle anderen. Er hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und in der Bibel, zum Beispiel auch im Epheserbrief, finden wir dann ganz viele Beispiele, wie das auch praktisch aussehen kann. Ein paar Beispiele aus dem Epheserbrief. Paulus sagt da, Christen sollen nicht lügen. Sie sollen nicht lügen, sie sollen die Wahrheit sagen. Er sagt, kein böses Wort soll über unsere Lippen kommen, sondern alles, was wir sagen, soll gut und angemessen und hilfreich und gut sein für unsere Mitmenschen. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Stattdessen sollen wir freundlich miteinander umgehen. Und man könnte diese Liste weiter fortführen. Das ist das Ideal. Und dann sehen wir, wie unser Leben oft diesem Ideal nicht entspricht. Und jetzt frage ich euch, welches dieser beiden Bilder beschreibt dann eigentlich die Gemeinde besser? Ist die Gemeinde eher wie dieses erste Bild, eine Gruppe von, eine moralische Elitegruppe, die es tatsächlich geschafft hat, Gottes Maßstäbe zu erreichen und niemanden reinlässt, der nicht genauso vollkommen ist wie sie selbst? Oder ist die Gemeinde wie das zweite Bild, eine Gruppe von Menschen, die sich damit abgefunden hat, dass sie diesen Maßstab nicht erreichen, dass sie sich nicht wirklich von der Umwelt unterscheiden? Und ich hoffe, ihr merkt, dass das eigentlich eine Fangfrage ist und keins von beidem diese Gemeinde oder die Gemeinde Jesu richtig beschreibt. Denn die Gemeinde Jesu Christi hier auf Erden ist zum einen eine Gruppe von Menschen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie unbedingt Gottes Gnade brauchen, weil sie eben immer wieder auch in Sünde fallen. Und zugleich das Verlangen hat, von dieser Sünde befreit zu werden. Sich niemals damit zufrieden gibt, sondern immer wieder dem entgegenstrebt, was Gott in seinem Wort sagt. Dass wir befreit werden von der Sünde. Dass wir uns niemals damit anfreunden, sondern danach streben, Jesus Christus ähnlicher zu werden. Und so in diesem Sinne müssen wir auch diese Aufforderung im Neuen Testament verstehen, von denen wir auch heute eine hören werden, nämlich einen weiteren Text aus dem Epheserbrief, wo Paulus uns genau zu einem solchen Lebenswandel auffordert. Und ich möchte uns mal die Verse aus Kapitel 4 ab Vers 17 vorlesen. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf nicht länger, wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Eigentlich hat dieser Text zwei Grundaussagen. Zum einen diese ganz klare Aufforderung in Vers 17, lebt nicht länger so wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Und dann eigentlich der ganze Rest in diesem Text, da nennt Paulus den Grund dafür, warum wir jetzt nicht mehr so leben sollten. Und man könnte das so zusammenfassen, denn ihr seid doch Christen geworden. Ihr seid neue Menschen geworden. Und das ist vielleicht Paulus' Logik, um es mal positiv auszudrücken, weil ihr eine neue Identität habt. Lebt jetzt auch ein neues Leben. Zuerst kommt diese neue Identität, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat. Und danach, daraus folgend, kommt das neue Leben, das mit dieser neuen Identität im Einklang ist. Wir beginnen aber da, wo Paulus anfängt, nämlich mit dieser Aufforderung. Paulus sagt hier buchstäblich, ich sage und bezeuge euch im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Heiden wandeln. Paulus spricht hier nicht in seiner eigenen Autorität, sondern er beruft sich auf den Herrn Jesus Christus. Paulus ist in dem Sinne nur ein Überbringer dieser Aufforderung, die auf Jesus Christus zurückzuführen ist, die von Jesus kommt. Es ist nicht Paulus Gebot, es ist nicht ein Menschengebot, sondern es ist Jesu Gebot. Das heißt, wenn wir solche Aufforderungen verwerfen und sagen, ja, das hat ja Paulus gesagt, dann verkennen wir, dass Paulus das nicht aus sich selbst heraus gesagt hat, sondern dass er gesagt hat, nein, ich spreche mit der göttlichen Autorität Jesu Christi. Er hat mich beauftragt, euch diese Aufforderung weiterzugeben. Er hat mir die Autorität gegeben und er spricht letztlich zu uns. Es ist Jesus, der uns dazu auffordert, ein neues Leben zu führen. Und der Inhalt dieser Aufforderung, das Tu-Wort, das Verb, was wir hier sehen, ist wandeln. Das ist auch ein altes Wort, aber es bedeutet so viel wie im übertragenen Sinn. Paulus meint nicht, dass wir irgendwie einfach umhergehen sollen, sondern es bedeutet, in einer gewissen Weise zu leben, auf eine bestimmte Weise zu leben. Und im Neuen Testament kommt dieses Wort wandeln ganz häufig vor und oft in Verbindung mit einer Beschreibung, wie wir denn wandeln sollen, beziehungsweise wie wir nicht wandeln sollen. Im Epheserbrief hatten wir das schon in Kapitel 2, Vers 10 gesehen, wo Paulus uns gesagt hat, ihr wurdet aus Gnade gerettet, damit ihr nun in den guten Werken wandeln könnt, die Gott vorbereitet hat. Und dann auch später in Kapitel 5 ruft Paulus uns zu, wandelt in der Liebe, wandelt im Licht und nicht in der Finsternis. Vielleicht sage ich damit jetzt das, was ziemlich offensichtlich klingt, aber Christ zu sein, zeigt sich in einem bestimmten Lebenswandel, in unserem ganz praktischen Verhalten. Christ sein bedeutet mehr als etwas zu glauben über das Übernatürliche. Es bedeutet mehr zu glauben, dass Jesus in der Vergangenheit für uns gestorben und auferstanden ist. Es ist mehr als eine Weltanschauung, einfach Ideen, die wir im Kopf haben. Und es ist auch mehr als eine Zukunftshoffnung, dass wir nach dem Tod bei Gott sein werden. Es ist ein Lebenswandel. Und es ist nicht einfach ein Schritt, den wir einmal gegangen sind, den wir früher vielleicht mal gegangen sind, sondern es ist ein Wandel. Weitere Schritte folgen auf diesen ersten Schritt. Der erste Glaubensschritt, dem folgt ein weiterer Glaubensschritt und immer so weiter, dass wir wirklich wandeln und gehen. Jemand hat das Leben als Christ mal bezeichnet als ein langer Gehorsam in dieselbe Richtung. Ein langer Gehorsam in dieselbe Richtung. Auf Gott zu, jeden Tag neu, jeden Tag im Glauben. Und Christsein ist nicht nur ein Aspekt unseres Lebens, dass wir so vielleicht manchmal wie so in verschiedene Aspekte aufteilen. Am Sonntag, da bin ich Christ, da gehe ich in die Gemeinde und Montag bis Samstag, da bin ich dann in der Welt, da gehe ich meiner normalen Beschäftigung nach und bin ein anderer Mensch. Nein, wir sind am Sonntag Christen, wir sind auch von Montag bis Samstag Christen. Und deshalb leben wir nicht nur am Sonntag als Christen, sondern wir leben auch unter der Woche als Christen. Christsein ist also immer ein Lebenswandel. Im Himmel werden wir keine Menschen finden, das sagt Jesus selber, die nur dem Namen nach Christen waren, sondern wir werden nur Christen finden, die auch dem Leben nach Christen waren. Und dieser Lebenswandel, sagt Paulus, steht im Kontrast zu dem Lebenswandel der Heiden. Denkt nochmal an das Bild mit den Fischen. Es geht wirklich in eine komplett andere Richtung. Die Lebensausrichtung könnte unterschiedlicher nicht sein. Die einen wollen mit ihrem Leben Gott die Ehre geben, für ihn leben, auf seinen Willen hören. Und die anderen interessieren sich gar nicht für Gott. Und das wirkt sich dann auch natürlich in unserem alltäglichen Leben aus. Das Wort, was hier verwendet wird, Heiden, was meint Paulus damit? Heute würde man dieses Wort wahrscheinlich nicht mehr verwenden, aber Heiden ist in einem Sinn im Neuen Testament der Unterschied zu Juden. Nämlich Heiden waren Menschen, die nicht zu dem jüdischen Volk gehörten, und in dem Sinne kann man ethnisch von Heiden sprechen. Also alle anderen Völker, die nicht zum jüdischen Volk gehörten. Aber Paulus verwendet hier das Wort in einem anderen Sinn, nämlich in seiner geistlichen Bedeutung. Im Alten Testament hatte Gott sein Volk immer wieder dazu aufgerufen, so zu leben, wie es ihm gefällt, und sich dadurch zu unterscheiden von allen anderen Völkern oder eben von den Heiden, die nicht diese ganz intime und besondere persönliche Beziehung zu Gott haben. Das heißt, Gottes Volk sollte schon immer ein Licht in dieser Welt sein, ein Licht in dieser dunklen Welt, sodass alle anderen auch dieses Licht sehen können und durch dieses Licht zu Gott finden können. Unser Leben soll die Schönheit unseres Gottes widerspiegeln in dieser Welt. Jemand hat mal gesagt, ich habe mich über Christen lustig gemacht, weil sie an einen Gott glauben, den man nicht sieht, weil sie an die Auferstehung von den Toten glauben. Ich habe mich über ihre Überzeugung geärgert, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Ich konnte sie nicht ausstehen für ihre Ansichten über Abtreibung und Homosexualität. Aber ich bewunderte sie für ihre echte Liebe, für ihren Einsatz für die Schwachen und Hilflosen, für ihre Großzügigkeit und für alles, was sie zu Menschen macht, die Jesus Christus ähnlich sind. Ich glaube, wir alle würden auf die ersten drei Aussagen verzichten. Wir brauchen es vielleicht nicht unbedingt oder denken, dass wir es nicht brauchen, dass sich Menschen über uns lustig machen, über das, was wir glauben. Aber ich hoffe, wir wünschen uns alle, dass Menschen das Gleiche über uns sagen, nämlich in dieser vierten Aussage. Dass sie einen Unterschied sehen, wie wir leben. Dass sie sehen, da ist eine andere Liebe, da ist ein Einsatz für Menschen, die schwach und hilflos sind. Da ist eine Barmherzigkeit, da ist etwas, was sie so sein lässt wie Jesus Christus. Also, dass Menschen einen Unterschied in unserem Lebensweise erkennen, weil wir mit Gott leben. Das ist das, was wir uns doch für unser Leben wünschen. Und dann möchte ich noch kurz auf diese Worte eingehen, nicht länger oder nicht mehr. Paulus hat ja diesen Brief an eine Gemeinde von Christen geschrieben, die Christen in der ersten Generation waren. Diese Gemeinde gab es noch nicht lange. Das heißt, dass wahrscheinlich alle, die diesen Brief ursprünglich bekommen haben, sich von einem heidnischen Lebenswandel, von einem heidnischen Leben zu Jesus Christus bekehrt haben. Das heißt, niemand von ihnen war, so wie viele von uns, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen oder in Gesellschaft, die in vielen Teilen noch sehr christlich geprägt ist, sondern sie hatten vorher wirklich ein anderes Leben gelebt. Und wenn Paulus dann in den Versen 18 und 19 diesen wirklich bemitleidenswerten Zustand eines Menschen beschreibt, der Gott nicht kennt, dann spricht er nicht einfach in der abstrakten Theorie, sondern er beschreibt das Leben, was diese Menschen tatsächlich früher gelebt haben, was sie aber hinter sich gelassen haben. Dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hatten und dadurch ihr Denken mit Blindheit geschlagen und ihr Gewissen abgestumpft war, führte, wie er sagt, zu einem Leben in unersättlicher Ausschweifung. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann auch in anderen moralischen Verirrungen. Paulus sagt hier an dieser Stelle noch nicht, wie diese Ausschweifung, dieses zügellose Leben aussah, aber wir können davon ausgehen, dass sie früher heidnische Götter angebetet haben. Dass sie in den Tempel gegangen sind, wo zum Beispiel die Diana, die Göttin Diana angebetet wurde und da diese Götter angebetet haben. Und das ging dann auch oft einher mit Tempelprostitution oder mit großen Orgien. Und so haben diese Menschen, die diesen Brief bekommen haben, früher gelebt. Und wenn wir dann weiterlesen, in Vers 28 zum Beispiel, sagt er, sie sollen nicht mehr stehlen. Der, der früher ein Dieb war, soll nicht mehr stehlen. Ich glaube, er sagt das nicht, weil das so einfach mal möglich sein könnte, sondern weil es tatsächlich Menschen gab, die früher Diebe waren und gestohlen haben, die andere ausgenutzt haben und anderen geschadet haben. Und jetzt ruft er sie zu einem Leben auf, wo es darum geht, anderen zu helfen, durch das, was sie verdienen. Und dann, Paulus fordert sie mit einem Nachdruck auf, lasst euren früheren Lebenswandel ganz hinter euch. Wendet euch ausnahmslos und kompromisslos davon ab. Richtet stattdessen euer Leben von nun an dem Willen Gottes aus. Und das, was Paulus damals diesen Menschen geschrieben hat, gilt auch heute noch für uns. Für jeden, der sich zu Jesus Christus bekehrt hat. Egal, ob du schon seit du denken kannst Christ bist oder ganz frisch zum Glauben an Jesus gekommen bist. Römer 6, Vers 4 ist eine Aufforderung, die für jeden von uns gilt. Da bringt es Paulus nochmal sehr gut auf den Punkt. Er sagt, wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit Jesus Christus begraben worden. Unser altes Leben ist vorbei. Wir sind mit Christus begraben worden, damit, so wie Jesus von den Toten auferstanden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. In einem neuen Leben wandeln. Ich möchte mal ein praktisches Beispiel geben. In unserer Gemeinde in München habe ich einen jungen Mann mal kennengelernt, der ein paar Mal zum Gottesdienst gekommen ist. Und das war wirklich ein Hühne von einem Mann, kann man sagen, 2 Meter groß und 1 Meter breit. Und er war bei den Hooligans, bei den Ultras vom FC Bayern München, bei der Schickeria heißen die. Und er hat unter der Woche Lehramt studiert. Und dann ist er am Wochenende zu den Fußballspielen gegangen und hat sich dort mit anderen Hooligans geschlägert und sich mit Alkohol betrunken. Und wir haben darüber gesprochen, was es für ihn bedeuten würde, sich zu Jesus zu bekehren. Und er, ich musste ihm das gar nicht sagen, aber er wusste von sich aus, für ihn würde das bedeuten, dass er komplett aus dieser Szene aussteigt. Dass es einen radikalen Bruch mit seinem früheren Leben gibt. Und dass er, so wie Paulus es hier sagt, nicht mehr so lebt wie die Menschen, die Gott früher, die Gott nicht kennen. Das ist ein sehr starkes Beispiel, aber woher wissen wir jetzt, was wir darüber hinaus an unserem Lebenswandel ändern müssen, wenn wir Jesus nachfolgen? Eine gute Methode, die schon vielen Menschen geholfen hat, ist, in der Bibel zu lesen, und zwar mit der Offenheit, dass Gott wirklich zu uns spricht. Nicht einfach, okay, ich arbeite das jetzt mal ab, sondern mit der Bitte, Gott, bitte sprich zu mir, wenn ich jetzt die Bibel lese. Ich möchte, dass du mich lehrst, auf deinen Wegen zu gehen. Und normalerweise dauert es nicht lange, dass Gott uns wirklich in seiner Gnade darauf aufmerksam macht, was wir in unserem Leben in Ordnung bringen müssen. Und wenn dir das passiert, darfst du ermutigt sein. Gott hat dir ein neues Herz gegeben, das jetzt das Verlangen hat, für ihn zu leben und seinen Willen zu tun. Für gewöhnlich fallen uns zunächst unsere äußeren Sünden auf. Sünden in Taten oder Worten, dass wir uns häufiger mal einer Notlüge bedienen, dass wir vor anderen prahlerisch auftreten, uns selber groß machen, dass wir in der Mathearbeit abgeschrieben haben, dass wir über die Kollegin gelästert haben, dass wir das Rückgeld, das uns der Kellner rausgegeben hat, lieber einstecken, als es dem zurückzugeben, dem es eigentlich gehört. Das sind die ersten Dinge, die uns dann gewöhnlicherweise auffallen. Aber dann ist das wie mit einer dieser russischen Matroschka-Puppen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Man macht die auf und dann ist da noch so eine Puppe drin. Und so ist es auch bei uns. Wir stellen fest, oh, das geht ja noch viel weiter. Da ist ja noch viel mehr Sünde in meinem Leben. Nicht nur das, was ich tue, sondern nicht nur äußerlich, auch innerlich, auch in meinen Gedanken. Vielleicht gelingt es uns irgendwann, immer häufiger unsere Zunge im Zaum zu halten, unsere Zunge zu zügeln, aber wir stellen fest, in unseren Gedanken geht es eigentlich weiter. Wir denken immer noch schlecht über unseren Chef vielleicht, wo wir denken, wir sagen es ihm vielleicht nicht, aber wir denken dann trotzdem weiter, dass er eigentlich mal eine ordentliche Abreibung verdient hätte. Aber selbst nach unseren Gedanken kommt noch eine Schicht. Es geht noch weiter tiefer, nämlich in unser Herz. Und da finden wir dann so hässliche Sünden wie Stolz und Neid, Menschenfurcht und Habgier. So eigentlich unser Stolz, der uns oft über andere Menschen klagen lässt, dass sie darin versagt haben, uns die Aufmerksamkeit zu geben, die wir meinen, verdient zu haben. Wir beneiden vielleicht andere Menschen für die gut erzogenen Kinder, die sie haben, oder für das tolle Auto, was sie fahren. Oder wir drücken aus Menschenfurcht vielleicht manchmal lieber ein Auge zu bei einem offensichtlichen Fehlverhalten, anstatt das zu sagen, was gesagt werden muss, weil wir Angst haben um die negativen Folgen, die uns selber treffen könnten, wenn wir den Mund aufmachen. Noch hier ist sogar noch nicht Schluss, denn irgendwann erkennen wir mehr und mehr, wie unser Herz wirklich, wie Luther das ausgedrückt hat, ein trügerisches Ding ist. Unser Herz ist wunderbar in der Lage, all die möglichen Sünden, die wir begehen, schön zu reden oder zu entschuldigen oder wegzudiskutieren. Nein, das war nicht Menschenfurcht. Wir sollen doch in Liebe Sünden zudecken. Und so kann unser Herz alle möglichen Sünden entschuldigen und schönreden. Aber sei nicht entmutigt, wenn du auf diesem Weg mehr und mehr von deiner Sünde erkennst. Die Zahl unserer Sünden ist groß, aber Gottes Gnade und Barmherzigkeit in Jesus Christus ist größer. Immer. Wir brauchen uns deshalb nicht davor zu fürchten, mehr und mehr von diesem Abgrund unseres eigenen Herzens zu entdecken, denn in dem Maß, in dem wir unsere Sünden erkennen und in unserer Sündenerkenntnis wachsen, in dem Maß können wir auch in der Dankbarkeit für die Gnade Gottes wachsen, die uns in Jesus Christus geschenkt ist. Nur wenn wir erkennen, wie groß unsere Sünde ist, erkennen wir auch wirklich, wie groß die Gnade Gottes in unserem Leben ist. Also, dass es letztlich um unser Herz geht, zeigt, dass selbst wenn wir in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, wo uns vielleicht schon früh ein christlicher Lebenswandel in den äußeren Dingen beigebracht wurde und wir schon lange uns als Christen bezeichnen, wir trotzdem immer wieder alle diese Ermahnung von Paulus hier brauchen: Lebt nicht länger so wie die Gott nicht kennen. Wir alle haben noch mit unserem trügerischen Herz zu tun, wo, wie Jesus gesagt hat, all das Böse herkommt. Und all das Böse kommt aus unserem Herzen. Wir alle, und deshalb haben wir das vorhin auch miteinander bekannt, wir alle haben noch Sünde, gegen die wir ankämpfen. In unseren Taten, in unseren Worten, in unseren Gedanken und vor allem in unserem Herzen. Ich habe diese Worte aus Psalm 139 gefunden. Ein wunderbares Gebet, was ich häufiger für mich beten möchte, aber was ich auch euch ans Herz legen möchte. Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Das ist also die Aufforderung. Ja, die eindringliche Mahnung, die Paulus hier in Jesu Autorität an uns weitergibt. Lebt nicht länger so wie die, die Gott nicht kennen. Und dann sehen wir die Begründung, und die hören wir in Vers 20 und in den darauffolgenden Versen. Und wir können sagen, ihr seid Christen geworden. Das ist die Begründung, die Paulus sagt. Gleich in Vers 20 ruft Paulus das aus. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Ausrufezeichen. Und ihm ist es, dem wir all das verdanken, was dann gesagt wird. Ihm verdanken wir, dass wir nicht mehr in dieser aussichtslosen Lage sind, wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die in Vers 18 und 19 beschrieben wurden. Und dabei ging es ihm nicht darum, über diese Menschen in irgendeiner Weise zu schimpfen oder sich über sie zu erheben. Nein, Paulus möchte hier einen Kontrast zeigen. Einen Kontrast zeigen zu dem, was sie früher waren und was sie jetzt geworden sind und wie Jesus den Unterschied gemacht hat in ihrem Leben, wie er sie völlig umgestaltet und transformiert hat. Für alles, was wir hier in diesen Versen in Vers 18 und 19 lesen, können wir über einen Christen, der von Gott von Neuem geboren wurde, genau das Gegenteil sagen. Unser Herz gegenüber Gott ist Gott sei Dank nicht mehr verschlossen. Es ist nicht mehr, könnten sogar sagen, versteinert, sondern es ist ein fleischernes Herz geworden. Gott hat uns ein neues Herz geschenkt. Er hat dieses steinerne Herz weggenommen und uns ein fleischernes Herz gegeben, das nun empfindlich ist und empfänglich ist für Gottes Wirken an unserem Herzen. Und auch unsere Unwissenheit und Unkenntnis von Gott hat er durch Jesus Christus überwunden. Wir dürfen jetzt sagen, wir kennen Gott. Wir haben eine persönliche Beziehung zu ihm. Wir haben ihn wahrhaftig erkannt. Und er hat uns erkannt. Und dann auch noch in Vers 23, Gott hat jetzt angefangen, durch seinen Heiligen Geist in uns, unser Geist und unser Denken, unsere Gedanken, all das, was sich, sage ich mal, da in uns abspielt, zu erneuern. Über die Menschen, die Gott nicht kennen, wurde gesagt, sie sind blind, aber wir sind nicht länger blind. Denn, wie Paulus es in 2. Korinther 4 sagt, derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in eurem Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Wir sind geistlich nicht länger blind. Wir dürfen Jesus sehen, noch nicht von Angesicht zu Angesicht, aber im Glauben dürfen wir ihn erkennen und haben in ihm Gottes Sohn erkannt und die Herrlichkeit Gottes erkannt. Und dann verwendet Paulus in den Versen 22 bis 24 ein Bild, um diese große Umwandlung, die in unserem Leben stattgefunden hat, zu verdeutlichen. Den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ruiniert oder ins Verderben stürzt, und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Paulus will durch dieses Bild von dem Aus- und Anziehen den radikalen Bruch von dem, was wir früher waren und wie wir früher gelebt haben, zu dem, was wir jetzt sind und wie wir jetzt leben sollen, deutlich machen. Das Alte ist vergangen. Das Neue ist gekommen. So sagt es Paulus im Korintherbrief. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Paulus will uns sagen, jetzt weiter in einem alten Lebenswandel zu verharren, obwohl wir doch durch Jesus ein ganz neuer Mensch geworden sind, wäre ein völliger Widerspruch. Paulus stellt dann in Vers 21 ein paar Fragen. Und nicht, weil er denkt, dass sie gar nicht wirklich die Botschaft von Jesus gehört und geglaubt haben, sondern um ihnen und uns die volle Zustimmung zu entlocken. Oder habt ihr seine Botschaft nicht gehört, fragt er. Und er denkt, dass die Epheser dann antworten würden, doch, haben wir. Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Doch, sind wir. Na also, dann lebt jetzt auch so, liebe Geschwister. Alles andere wäre unpassend für euch. In den nächsten Versen zeigt Paulus dann einige konkrete Beispiele, die wir uns für die nächsten Wochen aufheben möchten, wie sich dann ganz konkret und ganz praktisch unser Leben als Christen verändern soll. Welches Verhalten wir ablegen und welches Verhalten wir stattdessen anziehen sollen. Und wie dabei das Evangelium unser Denken erneuert. Aber hier in diesem Text ist, denke ich, die Hauptanwendung für uns eine andere. Es geht noch nicht in diesem Text darum, jetzt überlegen, okay, was muss ich jetzt vielleicht anders machen? Sondern hier geht es, glaube ich, Paulus eher darum, dass wir uns selbst immer wieder neu an unsere neue Identität in Jesus Christus erinnern. Und ich denke, als Christen haben wir ein Vergesslichkeitsproblem, aber wir vergessen nicht zuallererst Gottes Gebote. Ich glaube, wir sind eigentlich ganz gut darin, uns die Gebote Gottes zu merken. Und unser Gewissen erinnert uns auch immer wieder daran. Was wir eher vergessen, ist unsere Identität in Jesus Christus. Es ist eher das Evangelium, das wir vergessen. Es ist eher, dass wir vergessen, dass wir durch Jesus Christus neue Menschen geworden sind. Und ein herausragender Theologe aus dem letzten Jahrhundert, der vor 3 Jahren gestorben ist, J.I. Packer, er hat mal gesagt, dass ein Christ sich immer wieder neu diese Fragen stellen sollte. Verstehe ich als Christ mich selbst? Kenne ich meine eigene wahre Identität, meine eigene wahre Bestimmung? Er lädt uns ein, über diese Dinge nachzudenken. Und dann hat er gesagt, es gibt ein Geheimnis für das Christen, für den Christen, wie er das christliche Leben leben kann und ein Leben, das wirklich Gott ehrt. Und er hat das beschrieben. Und wir müssen immer vorsichtig sein, wenn jemand sagt, okay, hier ist jetzt das Geheimnis, wie es euch gelingt, ein christliches Leben zu führen. Aber ich glaube, wir können da schon etwas mitnehmen. Er sagt, sage dir immer wieder folgende Wahrheiten. Als erstes, wenn du morgens aufstehst und als letztes, wenn du abends ins Bett gehst, dann, wenn du gerade auf den Bus wartest, wann immer du den Kopf frei hast, und bitte Gott darum, dass du in der Lage sein mögest, so zu leben wie jemand, der weiß, dass das alles absolut und vollständig wahr ist. Und hier sind dann 6 Wahrheiten, die er sagt, die sich ein Christ quasi jeden Tag an die er sich jeden Tag neu erinnern soll. Erstens, ich bin ein Kind Gottes. Das ist meine wahre Identität. Ich bin nicht mehr jemand, der Gott nicht kennt. Ich bin ein Kind Gottes. Gott ist mein Vater. Jeder Tag ist ein Tag näher. Jeder Tag ist ein Tag näher. Mein Erlöser ist mein Bruder. Und jeder andere Christ ist auch mein Bruder oder meine Schwester. Du bist ein neuer Mensch. Das bist du. Das ist deine neue Identität. Erinnere dich daran. Und wenn wir etwas zu sehr vernachlässigen, dann ist es doch das, dass wir jeden Tag es vernachlässigen, unsere Gedanken auf diese wunderbaren Wahrheiten zu richten, auf die Wahrheiten des Evangeliums und sie in unser Herz hineinbeten. Gott darum bitten, dass er das wirklich lebendig macht in unseren Herzen. Und das Schöne an all dem ist, dass Gott uns nicht allein in diese hohe Berufung gestellt hat. Eigentlich müsste das Bild ja so aussehen, ich habe euch noch ein drittes Bild mitgebracht. Gott hat uns als Gemeinde zusammengestellt, dass wir uns gegenseitig helfen, in die richtige Richtung zu schwimmen und auf seinen Wegen zu wandeln. Und wenn es auch nötig ist, einander manchmal liebevoll dazu ermahnen und zurückzurufen, auf den guten Weg zurückzukehren. Alles andere wäre auch lieblos, wenn wir das nicht tun würden. Wenn wir jemand von uns in die andere Richtung schwimmen lassen, sagen wir nun, okay, ja, das ist jetzt sein Weg. Nein, wir brauchen einander, wir brauchen eine Gemeinde, um uns immer wieder neu auf diesen Weg zu rufen. Und dafür hat Gott uns zusammengestellt, dass wir uns gegenseitig lehren. Hier geht es ganz viel um Lehren. Habt ihr das nicht gelehrt? Habt ihr das nicht gelernt? Doch, sie hatten das gelernt. Sie haben das voneinander gelernt, von den Aposteln gelernt. Und die haben das wiederum weitergegeben. Und dann daran erinnern, was unsere neue Identität in Jesus Christus ist. Gemeinsam auch unsere Sünden zu bekennen und dann einander auch Gottes Vergebung zuzusprechen. Und das ist das, was wir jetzt auch tun wollen, gemeinsam, indem wir das Abendmahl feiern, um uns miteinander an unsere neue Identität zu erinnern, dass wir Kinder Gottes geworden sind, dass wir ein neues Leben in Christus haben und dass aus diesem neuen Leben dann der Wunsch erwächst, ein neues Leben auch zu führen, auf eine Weise zu leben, die Gott gefällt. Lasst uns vor dem Abendmahl noch ein Lied singen und dann gemeinsam das feiern, aber ich bete vorher noch mit uns. Herr, wir loben dich. Wir preisen dich dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um all das, was wir gerade gehört haben, möglich zu machen. Es ist nicht so, dass wir uns durch unsere guten Taten oder durch unsere Anstrengungen diese neue Identität in irgendeiner Weise verdienen. Nein, es ist unmöglich. Du hast sie uns geschenkt. Du hast uns von Neuem geboren. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Und dafür loben und preisen wir dich. Und wir bitten dich darum, dass du uns das wirklich in unser Herz schreibst. Dass wir das an keinem Tag unseres Lebens vergessen und dass aus dieser neuen Identität heraus wir dann ein Leben führen, was dem entspricht, dass wir nicht mehr so leben wie früher, sondern dass unser Leben umgestaltet wird zu einem Leben, das dir gefällt. Amen.